sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till.
Was trinkst du da gerade?
Ich trinke Verveen-Tee.
Ah.
Mit ein bisschen Ingwer. Meine Mutter und ein bisschen Matcha.
Wow.
Weil meine Mutter lebt ja in Italien und hat da Verbenesträucher und bringt mir immer säckeweise diese getrocknete Verbene mit und die liebe ich sehr. Und Matcha-Pulver hatte ich noch, weil ich für dich Kekse gebacken habe, in denen Matcha verarbeitet werden musste und deswegen dachte ich, baller ich das da auch noch mit rein.
Fantastische Matcha-Erdnusskekse mit von dir in sexy und bodenständig Logo und Autoren von hinten in Wolldecke eingehüllt, Foto von mir, bedrucktem Oblatenpapier drunter. Das finde ich total super. Ja, und du hast mir noch was anderes zum Geburtstag geschenkt. Also außer sexy und bodenständig Briefmarken und vor allem deiner Anwesenheit. Und zwar, wir haben letztes Mal über so Schreiben, ja, wie haben wir es genannt? Weitermachen. Und haben über diese Metapher von der, ja, die Keksfabrik muss halt weiter Kekse backen. Und du hast mir dann noch was anderes zum Geburtstag geschenkt. Ich wollte dich fragen, ob du dieses Limerick-Gedicht vielleicht sogar vorzuliegen hast und auch bei Sexy und Bodenständig vortragen wirst.
Alter, darauf hättest du mich vorbereiten müssen.
Okay, pass auf, dann lese ich es vor.
Okay.
Was? Oder
ja,
wieso?
Okay. Ja, na gut, mach.
Hä? Darf ich das nicht? Findest du es jetzt übergriffig?
Nein, überhaupt nicht. Lies es vor. Es ist dein Gedicht. Es gehört dir. Ich habe es dir zugeeignet. Und es handelt ja auch von dir. Insofern lies es vor, bitte.
Ja, und ich meine ganz ehrlich, also wie du komme ich ja auch aus der alten Brigitte/Gruner-und-Jahr-Welt. Und ich glaube, im Gegensatz zu dir habe ich noch den Vorstandsvorsitzenden erlebt. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. War das Bernd Kundrun? War das sein Nachfolger, der jetzt in der irgendwie versucht hat, in Schleswig-Holstein FDP Karriere zu machen? Name vergessen. Nicht Wolfgang Kubicki. Aber einer von beiden hat damals entweder das Bertelsmann-Motto übernehmen dürfen oder selber ausgerufen, Content is King. Mm. Und das war noch, also ich weiß nicht, ob man das inzwischen immer noch so sieht im Konzern, da möchte ich mich jetzt nicht drauf festlegen. Ganz ist jetzt völlig wertfrei, also ich weiß es einfach nicht.
Ja.
Und insofern, Content is King und alles ist halt Content. Und wenn du mir zum Geburtstag ein Gedicht machst, was inhaltlich zur letzten Sexy und Bodenständig Folge passt, dann ist das aus meiner Sicht Content und dann
Content.
Wäre das aus meiner Sicht fahrlässig,
das vorzuenthalten. Ja,
den,
bitte.
Ja, genau. Es wäre ja, Königs-Majestätsbeleidigung, das nicht. Also, man muss dazu sagen, es ist in Ich-Form aus der Sicht von Alena Schröders lyrischem Ich.
Ja, bitte.
Geburtstagslimerick für Till. Dies ist ein spezielles Gedicht für mein liebstes Freundesgesicht. Till Reiter, so heißt er, der Bäckergroßmeister. In seiner Keksfabrik brennt immer Licht. Damit uns die Kekse auch munden, hat er sich schon heftig geschunden. Wenn Räter sein Werk schafft, dann schweigt die Gewerkschaft trotz Blut, Schweiß und Überstunden. Andere tricksen mit Zusatzstoffen, backen eitel und selbst besoffen. Doch der Kenner ruft, boah, dieses je ne sais quoi von Räter bleibt unübertroffen.
So gut, einfach so gut.
So gut, ja. Und bin ich, also ich, Alena Schröder, lyrisches Ich, bin ich einst reich und umschwärmt, alles andere als arm und verhärmt, trotz all meiner Macken, dann rufe ich, Backen, hab ich alles von Reiter gelernt.
Bravo.
Oh, wie schön,
bravo.
So schön, vielen
ja, das
Dank.
Hast du, das hast du sehr schön als mein lyrisches Ich vorgetragen.
Und
ich finde es auch immer noch
auch,
gut.
Vor meiner kleinen Geburtstagsgesellschaft dich angeregt, wenn nicht gezwungen, das Gedicht auch vorzutragen. Und ich werde dieses Gedicht jetzt, du merkst schon, ich werde es immer bei mir tragen und eigentlich überall, wo wir gemeinsam auftauchen, werde ich dich einladen, dieses Gedicht vorzutragen. Im Grunde wie so ein, ja, wie so ein Herold, der vor dem Bäckermeister hergeht und einfach immer so das, weiß ich nicht, das Mission Statement des Bäckermeisters vorträgt.
Ja, können wir drüber reden. Kostet eventuell, aber wenn du das möchtest. lässt sich das einbauen. Freut mich, dass meine Dichtkunst dich so erfreuen konnte. Und ich war total überrascht darüber, dass doch einige am Tisch in dieser ja doch intellektuell wirklich hochkarätig besetzten Geburtstagsrunde die Gedicht vom Limerick nicht kannten.
Alter, ich find's krass.
Mit dem Reimschema.
Ja, dass die meine ältesten Freunde out ist, aber ja.
Ja, es war so. Ich habe sie dann auch geboxt, deine ältesten Freunde, weil sie sich.
Ach, das war der Moment, wo du meinen Freund Patrick geboxt hast.
Ja, weil er so skeptisch war.
Ah, okay.
Und das kann man natürlich nicht gut haben, wenn man gerade sein Herz in Gedichtform sozusagen gegossen hat und dann vorgetragen hat.
Ich habe auch ehrlich gesagt den Eindruck gehabt, dass er das Wort Reimschema seit der 10., 11. Klasse nicht mehr gehört hatte. Aber gut, du hast damit angefangen.
Naja.
Es passt aber auch zum heutigen Thema, also diese... Ja. Ja, es ist interessant, weil ich glaube tatsächlich, dass ein paar von meinen Freunden dann... Du hast gesagt, die Form des Limerick sei ja allen bekannt. Und dann habe ich sofort die Hälfte der Leute gesagt, nein. Und es ging aber dann auch darum, wenn ich mich richtig erinnere, dass ich glaube, mein Freund Patrick sich auch verteidigt hat und meinte, er wollte sich das gerne nochmal erklären lassen, damit er das dann auch besser würdigen kann. Also oft besteht da so eine Unsicherheit, wenn man, und ich glaube, das ist gerade bei Lyrik der Fall, dass Leute unsicher sind, ob das sich überhaupt an sie richtet, ob sie das verstehen können, ob sie das würdigen können und so, weißt du?
Ich würde sagen, meine Lyrik ist sehr niedrigschwellig.
Ich finde es total schön, dass du am High Noon deiner AutorInnen-Laufbahn den Limerick für dich entdeckt hast. Du hast ja neulich auch für Dara Brexendorf, unsere Kollegin von Literarisch, Solidarisch,
ist ja auch richtig gut.
In Limerick gemacht.
Für Dara. Ja.
Und ich musste dich aber warnen. Also mein Vater hat ungefähr auch so mit 40 angefangen, so Limericks und Gebrauchslyrik zu
es
dichten.
Es ist so ein alte Leute-Thema wie Vögelbeobachtung.
Und es ist sehr schwer, also das weiß ich von meinem Vater, weil seine Frau ihm dann irgendwann zum Geburtstag geschenkt hat, dass sie all seine Gedichte mal abgetippt hat und daraus ein Buch hat binden lassen. Am Ende waren es 3 Bücher, weil er hat auch oft dann so Briefe in Gedichtform und es gab immer Weihnachtsgedichte und es sind wirklich mehrere hundertseitige, selbstgedruckte, im Copycenter hergestellte Bücher daraus entstanden. Und darum muss ich sagen, Alina, Obacht.
Wenn man einmal, du meinst, wenn man einmal das süße Gift am süßen Gift geleckt hat, dann kommt man nie wieder davon los. Ja, ich kann mich noch zügeln. Meine da gab es auch so ein Wort für diese Altersproduktivität, Generativität oder so.
Ja,
ist noch nicht so ausgeprägt. Aber kann noch kommen. Ich schreibe sehr gerne Limericks. Aber ich habe nicht vor, daraus eine Karriere zu machen, jenseits von deinen Geburtstagsfeiern.
Und ich hatte heute, also ich hatte das Gefühl, weil ich jetzt auch nochmal wieder 10 Tage nicht da bin, dass es toll wäre, wenn wir heute podcasten. Ich habe auch in die Community von Zora Litt tatsächlich auch nochmal diese Frage gestellt, Mensch, Unterscheidung von Literatur und Unterhaltung, was macht es mit euch im Arbeiten? Fühlt ihr euch eingeteilt, eingeschränkt? Hat es euch schon mal irgendwie Probleme bereitet? Findet ihr es eigentlich sogar gut? Also es beschäftigt mich, das ist eigentlich das, worüber wir die Folge heute machen wollten, aber ich bin intellektuell zurzeit nicht so richtig in der Lage dazu, das jetzt nochmal alles, was ich anrecherchiert habe, zu Ende zu recherchieren.
Das ist das Problem bei der Recherche, wenn man zu viel recherchiert und wir haben für diese Folge schon echt viel recherchiert, dann irgendwann wächst es einem über den Kopf.
Würdest du sagen, ich würde darum gerne, und ich habe dann auch aber schon so gemerkt, also ich bin schon auch gerade ja wieder so in einem neuen Projekt und denke aber auch schon wieder über ein anderes nach, habe aber so das erste Drittel von einer Sache, an der ich jetzt zurzeit arbeite, ist eigentlich auf sehr gutem Weg, finde ich. Aber trotzdem habe ich heute Morgen dann, als ich so drüber nachgedacht habe, was ich jetzt eigentlich heute Morgen und übermorgen noch so zu tun habe, beim Schreiben und so, ich habe schon gemerkt, dass oft, also es gibt ganz tolle, gibt ja auch immer mal wieder so euphorische Gefühle, aber ganz oft ist doch auch so ein Gefühl von Unsicherheit eins, was mich tatsächlich auch beim Schreiben begleitet, was ja nicht wirklich so Anxiety, aber schon so eine, wie mache ich das jetzt eigentlich, wie geht es nochmal oder wie geht es überhaupt, kannst du das nachvollziehen?
Jedes Mal aufs Neue, also dieses wie geht es überhaupt, klar, total, Aber ich glaube, das hat auch wirklich fast jeder, oder? Dass wenn man was Neues anfängt, dass man immer das Gefühl hat, man macht es zum ersten Mal. Und wie funktioniert es eigentlich und warum glaube ich, dass ich das kann?
Ja, aber ich finde es schon komisch, weil ich bin erstaunt und ich glaube, dass es, ja, es mag sein, dass es auch auf alle kreativen Berufe zutrifft. Es mag auch sein, dass es so, dass es gut und wichtig ist, sich da auch immer wieder grundsätzlich in Frage zu stellen. Aber also um mal ganz unten anzufangen. Ich habe keine Lese-Rechtschreibschwäche. Ich war auch in der Schule, als das so das im Zentrum stand, des Deutschunterrichts Diktate zu schreiben und Rechtschreibung zu lernen. Da war ich ziemlich gut und ich würde auch heute sagen, dass ich eigentlich relativ fehlerfrei schreiben kann. Aber es gibt bei jedem Buch, ich habe ungefähr so einen Fundus von 5 bis 10 Wörtern, bei denen ich zum Beispiel einfach unsicher bin, wie man sie schreibt.
Ich auch, auf jeden Fall.
Also lass uns mal auf dieser Ebene, auf der Wortebene anfangen.
Okay, auf der Wortebene anfangen.
Welche Wörter sind es bei dir?
Das ist total peinlich irgendwie. Es ist irgendwie auf eine Art total peinlich. Alles, was mit nach Hause, zu Hause, nach Hause kommen, zu Hause sein, das zu Hause, was davon zusammen, auseinander, groß und klein geschrieben wird.
Ah, okay, ja.
Da zum Beispiel kacke ich immer total ab. Mhm. Dann habe ich nach wie vor manchmal Schwierigkeiten, mich zu entscheiden, bei wörtlicher Rede, wo das Komma hinkommt, vor die Anführungsstriche oder nach.
Okay, ja.
Hinter die Anführungsstriche bei "Das ist ein tolles Gedicht", sagte sie. Das ist was, wo ich manchmal wirklich spontan ein anderes Buch aus dem Regal greife, um nachzuschlagen, wie es gemacht wird.
Ah, okay, du schlägst in andere Bücher nach, okay.
Ja gut, das ist sozusagen die schnellste Möglichkeit.
Stimmt, hast recht.
Also wie gesagt, Zeichensetzung auch nicht unbedingt meine Stärke. Genau, also und vor allem so nach Hause kommen, zu Hause sein, diese Sachen und ganz oft auch so, schön, dass ihr da wart. Schreibt man wart eigentlich mit D oder mit T, solche Sachen, also so richtig so beknackten Kram.
Bei mir ist es, und das finde ich dann eher komisch, weil ich gemerkt habe, wie oft ich dieses Wort benutze, dass es in jedem Buch irgendwie vorkommt und dann in dem Moment ich auch einfach nicht mehr anders kann. Das ist das Wort Karussell.
Karussell. Stimmt, ja, Karussell, ja, ja, ja.
Und ich habe auch jetzt wieder
das parallele Karussell.
Ja. Ich habe mir das versucht, komischerweise bei Parallel habe ich mir dann irgendwann mal gemerkt, aber bei Karussell hast du ja das Problem, es macht alles Sinn. 2R, 2S und 2L, alles davon würde irgendwie Sinn machen. Das heißt, es gibt eine sehr große Möglichkeit, es falsch zu schreiben. Und ich habe auch eben, ich wollte es mir notieren und ging nicht. Ich habe es dann auch so ganz undeutlich geschrieben, damit ich es nicht falsch schreiben muss, weil ich weiß nicht, wie es geschrieben wird. Und das finde ich dann komisch, weil ich dann auch so denke, warum muss ich mich immer an so Kleinigkeiten, also wie kann das eigentlich sein, dass ich da nicht weiterkomme? Weil ich stelle mir zum Beispiel vor, dass wenn jemand, hauptberuflich Solaranlagen auf Dächer baut und es ist ein sehr komplexer Vorgang, der aber jedes Dach eine andere Form hat, es immer andere Möglichkeiten gibt, das zu berechnen und so weiter, aber grundsätzlich auf der Wörter- oder auf der Schraubenebene sozusagen wiederholt es sich natürlich immer. Zum Beispiel Formulierungen wie nach Hause, zu Hause und so weiter. Und wenn jemand da das Problem hat, dass er jedes Mal nicht weiß, ob er eigentlich die Schrauben mit dem Schlitz, Kreuzschlitz oder Tox-Ding, dann würde man doch irgendwann, ganz ehrlich, diese Person merkt sich das doch beim zweiten Mal, oder? Und warum können wir uns nicht merken, wie man nach Hause und zu Hause?
Ja, und so Sachen wie, wann sagt man herunter und wann sagt man hinunter und solche Sachen ist auch immer. Es gibt eine ganze Menge, aber ich bin irgendwie dazu übergegangen, mich weniger zu geißeln deswegen. Mein Anspruch ist natürlich schon auch, dass wenn ich ein Manuskript abgebe, dass das im Grunde druckbar sein muss, so wie es ist. Ist es natürlich nicht. Aber inzwischen denke ich, okay, das ist aber halt, dafür gibt es halt auch Experten. Also dafür gibt ein Korrektorat.
Ja, klar, natürlich.
Und Lektorinnen, und dann denke ich, vielleicht freuen die sich auch, wenn die so meine Fehler finden und denken, oh Mann, ist die Alte doof. Nee, das denken die natürlich nicht. Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, dass es manchmal bei Lektorinnen auch so ein gewisses Amüsement auslöst und dass sie sich dann vielleicht auch ein bisschen darüber amüsieren, und das freut mich, weil ich trage gern dazu bei, dass andere Leute sich amüsieren, dass ich so dann doch recht simple Dinge wie nach Hause kommen nicht richtig schreiben kann.
Ich habe auch tatsächlich, ich glaube, dass das, ich stelle mir das so vor, dass es jedes Mal wie beim, ja, wie wenn man halt irgendwie auf dem Handy irgend so ein Daddelspiel oder ein Wörterspiel macht, dass es halt schon immer, wenn man was findet, wenn man halt die Aufgabe hat, Korrektorat zu lesen, ich vermute, dass jeder Fehler, den man findet, einfach auf der Ebene der Hirnchemie so einen kleinen Dopaminausschüttung gibt, weil es passiert halt was und man hat halt was gefunden, man hat halt was erreicht.
Ja, erstens das und vor allem, wenn man jetzt das Gefühl hat, okay, da hat jetzt nicht einfach jemand nur sowas runtergeschlampt, sondern die Frau hat ganz offensichtlich ein Problem mit exakt diesem Wort. Dann helfen wir ihr mal auf die Sprünge, unterstützen wir sie mal hier in ihrem Defizit, aber es ist jetzt nicht einfach nur aus Nachlässigkeit, sondern es ist einfach ein Unvermögen. Und da denke ich dann immer so, oh, ich bin halt Künstlerin, mein Gott, ich kann nicht, also das ist einfach nicht mein Bereich.
Ist es?
Nein, das denke ich nicht.
Okay, aber okay, das ist aber natürlich, aber so naja, aber ehrlich gesagt ist es die einzige Erklärung, und das bezieht sich dann natürlich auch auf mich, die Sinn macht jetzt im Vergleich zu der Person, die Solaranlagen installiert und sich nicht merken kann, welches die richtigen Schraubköpfe sind. Die wird
der
sich
kann
natürlich
nicht sagen, tut mir leid, ich bin Künstler.
Genau, Dinge, diese Person wird absolut, die wird natürlich sagen, das gehört zu den absoluten Grundvoraussetzungen meiner Tätigkeit. Und wir so, ach, ich weiß auch nicht genau.
Ja, das sind irdischen Dinge wie Rechtschreibung.
Ja, genau.
Ja, nee, es ist, also nein, es ist auch wirklich nur, es ist ein bisschen Selbstbetrug. Ich habe aber, wir waren ja auf Schreibreise und auf dem Weg zum Flughafen hast du mir erzählt, dass du dich neulich im Zuge einer Vorsorgeuntersuchung in die Arme einer Anästhesistin begeben hast, nicht in die Arme, in die Hände einer Anästhesistin begeben hast und dort sozusagen schon im anrauschenden Propofol-High auf die Frage, was du beruflich machst, würdest du es selber sagen?
Aber das ich habe zum ersten Mal, also selbst unter einsetzendem Propofol, ich hatte schon so dieses leicht herrliche, so ein körniges Gefühl irgendwie. Und selbst da hatte ich noch so eine kleine Mini-Zögersekunde und dann habe ich mich aber wirklich ganz, also ich musste wirklich anästhesiert werden, um in voller Überzeugung zu sagen, ich bin Schriftsteller.
Das finde ich so toll.
Nicht in dem Ton, sondern wirklich in dem Ton, ich bin Schriftsteller. Ich kriege es nicht mehr hin. Ich habe auch
und
keine Droge gerade hier.
Und dann bist du eingeschlafen. Ist irgendwie super gut.
Das war auch lustig, weil sie hat dann auch noch, es ging tatsächlich noch weiter, weil sie hat schon auch so ein bisschen so, aha, was schreiben sie denn so? Und sie hat auch tatsächlich, hat dann so gesehen, dass sie sich nochmal über den Laptop oder die Akte, die da lag, gebeugt hat, um zu lesen, ob da irgendwie Sascha Stanidic oder Daniel Kehlmann oder Martin Weiser steht, also ein Name, den sie schon mal gehört haben könnte, war aber nicht so. Und dann hat sie, habe ich tatsächlich auch so ein bisschen, habe ich ganz frei von der Leber weg von meinem Oeuvre erzählt, bevor ich dann bewusstlos geworden bin. Und wir haben ja beide neulich auch einen offenen Brief unterschrieben.
Ja.
Wo wir auch beide danach, weil wir uns natürlich die Liste angeguckt haben, welche KollegInnen den auch noch unterschrieben haben, haben wir uns die Liste angeguckt und dir fiel auch auf, dass wir halt zu denen gehören, die Autorin hinter ihren Namen schreiben und nicht wie einige andere SchriftstellerInnen.
Ja, und das ist natürlich auch immer aus einer, also bei mir ist es wirklich so eine gewisse Unsicherheit, mit der das zu tun hat. Ich habe es aber neulich auch mal ausprobiert in irgendeiner Situation.
Echt, das würde mich ja schon interessieren.
Ich bin Schriftstellerin. Mir fällt es gerade nicht ein, leider. Oh, wie doof.
Aber das war lustig, du hast es eben auch schon wieder ganz, du hast es eben so gesagt, wie du es möglicherweise wirklich gesagt hast. Du hast gesagt, ich bin Schriftstellerin.
Ja, genau, ich habe es sehr beiläufig gesagt.
Du hast aus diesem.
Ich habe nicht gesagt, und ich bin Schriftstellerin. Habe ich nicht, nee.
Ja, du hast vor allem aus diesem viersilbigen Wort in deinem Fall irgendwie ein anderthalbsilbiges gemacht. Damit niemand
es klingt dann so ein bisschen wie Anwalts- und Notarsgehilfin, so wie ich es gesagt habe, glaube ich. Und ja, hat jetzt weder großes Aha-Oho hervorgerufen, noch irgendwelche Nachfragen provoziert. Und das war ja auch die Hoffnung, dass man es so irgendwie auf eine Art von sich selber.
An der Haltestelle, du standst an der Tram-Haltestelle und wolltest gerade in die M4 steigen, hast es zu den versammelten Wartenden ohne Anlass gesagt.
Nein, ich weiß, es war tatsächlich auch beim Arzt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Beim Arzt kann man sich irgendwie besser, weiß ich auch nicht, öffnen. Und es war aber ohne Drogeneinfluss, dass ich es gesagt habe.
Du, wenn man eh schon nackt ist oder die Hose bis zu den Knöcheln runtergeschoben hat oder was weiß ich, dann ist vielleicht ist es auch, vielleicht lag es gar nicht an dem Popofol, vielleicht ist es einfach in dem Moment auch schon. Aber es ist komisch, dass es ist wirklich seltsam. Also wir haben schon vor Jahren darüber gesprochen, als mir dann auch diese Formulierung Schriftsteller irgendwie rausgerutscht ist. Aber es ist wirklich seltsam, dass abgesehen davon, dass das Wort Schriftsteller wirklich so klingt, als hätte eine rechtsradikale Partei sich überlegt, wie man einen Anglizismus ins Deutsche zurückübersetzen kann. Weißt du, es klingt so ein bisschen so wie, ich weiß auch nicht, wie Tischrechner oder so.
Also es klingt eigentlich viel handwerklicher als Autor und trotzdem ist es mit so viel mehr irgendwie Glamour aufgeladen. Das ist irgendwie komisch, es kommt irgendwie nicht gut über die Lippen. Aber wie gesagt, ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich es öfter teste und es normalisiere in meinem persönlichen Sprachgebrauch und es mir dann total easy rauskommt, wenn ich gefragt werde, was ich beruflich mache. Was ja jetzt auch nicht permanent passiert.
Aber es ist interessant, dass diese Grundunsicherheit, mit der dann irgendwie die Tätigkeit einhergeht, ich habe das Gefühl, dass, jetzt frage ich mich gerade, ob das auch daran liegt, dass man immer bei diesem Beruf so eine Art höhere Instanz noch mitdenkt. Also ich hatte dann so das Gefühl, wenn ich sage, ich bin Schriftsteller, dass irgendwo in irgendeinem Wolkenkuckucksheim plötzlich so eine Glocke läutet und das heißt dann so, da unten hat sich einer Schriftsteller genannt, wer ist denn das? Und dann setzt irgendwie so eine Gottheit der AutorInnenwelt, setzt so eine Lesebrille auf und guckt auf so eine Liste und sagt, Moment mal. Und guckt sich dann an, was ich so veröffentlicht habe und sagt so, na gut. Also ich habe das Gefühl, man setzt sich damit so einer Bewertung aus, aber gegenüber einer Instanz, die es eigentlich gar nicht gibt. Glaube ich.
Ja, stimmt. Es ist ein sehr schönes Bild. Aber vielleicht ist es ganz gut, wenn wir den Ausdruck reclaimen und so wie wir auch aus allen anderen Aspekten dieses Berufs quasi den Glamour rauspusten. Vielleicht müssen wir das mit Schriftsteller, Schriftstellerin genauso machen, weißt du?
Ja. Sag mal, ich fand das interessant, weil wir waren auf Schreibreise und wir sind gerade in ganz unterschiedlichen Phasen von unseren aktuellen Projekten. Ich habe im Grunde genommen, ja, so im letzten Herbst und dann jetzt angefangen, wirklich tatsächlich mit der Schreibarbeit des Buches, an dem ich gerade arbeite. Und du bist so, also gefragt, woran du arbeitest, du bist wirklich so in der Mitte halt irgendwie. Und würdest du sagen, in welcher Phase ist bei dir so eine Grundunsicherheit beim Schreiben, sondern auch nach dem Motto, wo komme ich her, wo gehe ich hin? In welcher Phase ist die bei dir am größten, am Anfang oder in der Mitte?
Das ist ganz unterschiedlich. Also da war jetzt die spezielle Situation so, dass ich eigentlich, was dieses Projekt insgesamt betrifft, bin ich eigentlich sehr sicher. Da habe ich habe das Gefühl, ich kann das bewältigen. Es gibt zwei, es gibt eine große und eine kleine Unsicherheit. Die kleine Unsicherheit war, dass wir das ja, wenn wir diese Spanien-Schreibreise machen mit unserem Freund Markus, dass wir uns angewöhnt haben, dass wir uns zum Schluss gegenseitig vorlesen, was wir in der Zeit gearbeitet haben.
Okay.
Und wenn ich es dann zum ersten Mal laut vor Publikum vorlese, merke ich so, wie ich währenddessen immer verzagter werde und denke, Gott, ist das eine Scheiße.
Echt? Oh mein Gott, du Arme.
Ja, es ist irgendwie, auf der einen Seite finde ich es irgendwie total gut, dass wir das machen, weil es ist ja auch wichtig und ihr seid ja auch total bestärkend und lieb und positiv und so und war toll, eure Sachen zu hören. Aber wenn ich so zum ersten Mal laut vorlese, denke ich so, da fällt mir einfach noch so viel auf, was da irgendwie super redundant ist oder einfach total unelegant gelöst oder so redet doch kein Mensch und so weiter. Das war die kleine Unsicherheit.
Entschuldige, beschäftigt die dich dann über die Woche wirklich? Denkst du da ab und zu drüber nach, so noch 3 Tage, noch 2 Tage oder nicht so in dem?
Dann muss ich vorlesen. Ja, ich habe zwischendurch immer, also aber es hat mich auch motiviert, weil ich dachte, okay, ich muss jetzt auch irgendwie was hinkriegen, weil am Ende lesen wir ja vor. Also das hat schon alles seinen Zweck erfüllt und es war jetzt auch nicht so schrecklich, war es jetzt auch nicht. Aber ich habe schon gemerkt, okay,
hat's auch nicht gemerkt, ja.
Es gefiel mir dann plötzlich doch gar nicht mal so gut, aber das macht nichts. Dann kann ich da jetzt noch mal ein bisschen ran. an ein paar Sachen. Mhm. Und die größte Unsicherheit jetzt speziell bei diesem Projekt ist eigentlich, dass ein Teil des Buches, ohne dass man das ändern kann, weil es nun mal in den anderen beiden Büchern schon so angelegt ist, in der ehemaligen DDR spielt, und zwar in der ganz frühen DDR, also wirklich nachkriegs früh gegründete ja. DDR. Und es spielt im Grunde überhaupt gar keine Rolle, weil es vor allem um die Beziehung zwischen zwei beziehungsweise drei Frauen geht. Aber trotzdem kann man es auch nicht so total rauslassen, ja, dass da halt ein neuer Staat entsteht und die Hoffnungen und Wünsche, die damit irgendwie einhergehen und die Problematik und so weiter. Also es ist definitiv kein DDR-Buch, aber es spielt halt eine kleine Rolle, und das verunsichert mich massiv, weil ich totale Angst habe. Also ich habe mehr Angst davor.
Darf ich das ganz kurz erklären für für die Zuhörenden, die uns noch nicht so lange kennen? Du bist eine richtig krasse Wessi-Braut.
Ich bin eine richtig krasse Wessi-Braut, und ich habe schon auch Respekt und erkenne total an, dass man sich schon echt aussuchen muss, sozusagen, welche und wessen Geschichte man erzählt. Mhm. Deswegen ist das ja auch definitiv kein Wende-Roman und auch kein DDR-Roman, aber spielt halt teilweise halt irgendwie da. Und es verunsichert mich deutlich mehr als zum Beispiel das letzte Buch. Ich meine, es hat halt in der schwäbischen Provinz gespielt in den 50er, 60er Jahren, und ich bin ja auch keine Schwäbin. Und das wurde ja auch dann durchaus bemerkt und so ganz liebevoll belustigt zur Kenntnis genommen. Aber das hat mich nicht ganz so umgetrieben. Und jetzt treibt es mich doch ganz schön um, die Angst, dass ich da irgendwie voll daneben greife oder zu sehr im Klischee bin oder irgendwie zu krampfhaft versuche, irgendwas zu vermeiden oder mich da irgendwie. Jedenfalls, ich habe das ein bisschen kompensiert mit so einer kompletten Überrecherche. Ich habe unfassbar viele Bücher mir besorgt und definitiv nicht alle gelesen, aber immer mal
ich
so.
Ich wollte gerade sagen, ich finde schön, dass du sagst, mir besorgt, genau. Ja, das kenne ich.
Aber so, dass ich theoretisch halt alles nochmal irgendwie nachgucken und natürlich irgendwie auch von Leuten, die viel mehr Ahnung haben, als ich, nochmal gegenlesen lassen kann. Aber das ist, glaube ich, der größte Unsicherheitsfaktor, das ich so habe bei dem Projekt. Ansonsten bin ich mit der Geschichte eigentlich ganz happy und habe auch das Gefühl, dass ich die gut fertig schreiben kann jetzt bis Herbst.
Es ist ehrlich, ja, ich kann das hundertprozentig nachvollziehen. Mich hat es bei der Arbeit an Treue Seelen, was 1986 in Berlin spielt und sowohl in West- als auch in Ost-Berlin spielt, hat mich das es ist wirklich interessant, weil mich da auch dieses Thema, es war unsicher, ich war unsicher, und ich hatte auch das Gefühl, die Unsicherheit kam daher, dass ich zum einen das Gefühl hatte, ich habe irgendwie eine größere Verantwortung, weil ich hier etwas beschreibe, was möglicherweise, also auch eben sich mit biografischen Erfahrungen von Leuten deckt, deren Biografie in Teilen deutlich komplizierter und herausfordernder war als meine eigene. Und ich setze mich jetzt halt so demokratisch relativ konfliktlosen, abgesehen von Atombombenangst, irgendwie politisch undramatischen Biografie, setze ich mich so hin und spüre mich jetzt plötzlich so ein in irgendwelche Stasi-Verwicklungen. Und es hat mich auch wirklich sehr verunsichert. Und ich bin damals ja im Grunde habe ich das dann zum Thema des Buches letztendlich auch mitgemacht, aber ich finde es interessant, und ich muss im Nachhinein aber auch sagen, also für mich hat diese Unsicherheit zum Beispiel, indem ich es zum Teil auch des Plottes gemacht habe und auch eigentlich zum Teil dessen, was dann die Hauptfigur macht, nämlich sich im Grunde genommen in die biografische Geschichte einer Ostfrau einzumischen, das ist eigentlich dadurch entstanden, dass ich selber so unsicher war, und dadurch muss ich sagen, dass diese Unsicherheit bei mir für meine Begriffe und für meine Tätigkeit am Ende eigentlich was Konstruktives bewirkt hat.
Mm. Ja, ich glaube, so ähnlich habe ich es ja bei Junge Frau gelöst, wo ich auch eine ganz ähnliche Unsicherheit hatte mit der Frage, wie gehe ich mit der Geschichte dieser jüdischen Familie um, die da ja auch vorkommt und für die es ein reales Vorbild gibt, die ja auch quasi entfernt mit mir verwandt ist. Aber wo ich auch dachte, oh, naja, ich bin ja nun mal keine Jüdin, also versteht mir das überhaupt zu, deren Leiden und deren Geschichte zu beschreiben. Und das habe ich dann halt auch zum Teil des Buches gemacht. Also die Frage treibt dann auf eine Art halt Hanna um, auf eine andere Art und Weise.
Treibt Hanna um, entschuldige, aber wenn ich das kurz einfügen darf, dieser absurde Geschichtsverein von Leuten, die sich irgendwie mit Holocaust-Geschichte beschäftigen. Mhm. Und das ist ja vermutlich auch das gehört ja zu den stärksten Passagen in dem Buch, mhm, und diese Figuren, die halt als Deutsche sich so die Vergangenheit der jüdischen Deutschen einverleiben, das ist ja möglicherweise sogar auch entstanden aus dieser Unsicherheit, aus diesem Nachdenken darüber hinaus. Und das ist auch total, also das wäre gar nicht dazu gekommen, wenn du diese Unsicherheit nicht empfunden hättest.
Das stimmt. Und vielleicht, das ist eigentlich ein guter Hinweis, vielleicht kann ich auch in diesem Projekt sozusagen Hanna, die ja auch nochmal vorkommt, auch diese Unsicherheit irgendwie auf eine andere Art reflektieren lassen oder damit umgehen lassen oder so. Dann hat das auch erledigt, weißt du?
Dann benutze ich das.
Ja. Das ist ja vielleicht nicht so schlecht.
Als ich heute Vormittag darüber nachgedacht habe, habe ich schon auch wieder gedacht, Mann, und warum immer diese negativen Gefühle? Und ich glaube, wahrscheinlich jede Person, die unseren Podcast sich anhört und die sieht, das Thema ist Unsicherheit und die dann die Shownotes liest.
Und denkt
dann wahrscheinlich auch so, naja, am Ende läuft es wahrscheinlich darauf hinaus, dass es was voll Positives und Konstruktives ist. Ehrlich gesagt, ich habe das jetzt wieder eigentlich im Laufe des Podcasts erst so richtig realisiert, dass es eigentlich konkret bei dir und bei mir diese Unsicherheit, unter der ich durchaus leide, dass die eigentlich dann beim Schreiben, wenn man sich erstmal davon gelöst hat, dass man nicht weiß, ob man Schriftsteller ist und dass man nicht weiß, wie man Karussell und wart ihr schon auf dem Karussell, fragte sie. Dieser Satz wird nie in einem unseren. Wart ihr schon auf dem Karussell? Fragte sie. Oder wollt ihr nach Hause? Diese Situation ist undenkbar, leider, für uns nicht zu beschreiben.
Ja.
Ja, also es geht von da bis hin zu, hey, okay, gut, dann gibt es vielleicht eine andere Situation, irgendwie was Positives draus machen, finde ich eigentlich gerade ziemlich gut. Und ich muss mich auch fragen, so am Anfang, ja, was sind da am Anfang eines Projektes, ist es ganz lustig, weil ich bin jemand, der sehr überzeugt so von seinen Konzepten und von seinen Exposés und von der Grundidee ist. Und ich merke, dass ich so diese Euphorie, diese Tüte voller Euphorie, die leert sich so ein bisschen.
Ja, aber du kannst sie am Anfang sehr gut, du kannst sie sehr gut rüberbringen, diese Euphorie. Du kannst uns alle aus dieser Tüte kosten lassen. Und das zum Beispiel kann ich ja auch nicht so gut. Ich bin echt total schlecht darin, meine eigenen Sachen irgendwie so zu pitchen und zu verkaufen, weil ich dann auch immer so unsicher bin und dann so stammelig werde. Zum Glück habe ich Profis, die das für mich erledigen, und ich schreibe dann halt lieber ein Konzept, aber ich bin auch nicht so richtig gut darin, sowas zu machen. Ich habe ja gerade den Sohn unserer Freundin Maike hier zu Gast, der auf der Berlinale ist und da auf Partys eingeladen ist, weil er ein junger Schauspieler ist, und der geht halt die ganze Zeit auf diese Partys, auf denen er niemanden kennt. Und ich finde das so krass, dass er das macht. Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte, aber
es beschäftigt dich einfach.
Es beschäftigt mich total. Es beschäftigt mich total. Ach so, ja, im Zuge von sich selbst und seine Sachen verkaufen. Und es ist so ein sweeter, toller Typ, aber dass er sich halt wirklich, dass er in eine andere Stadt fährt, auf so ein Filmfestival, wo halt diese ganzen wichtigen, super coolen Filmleute sind, und da auf so Partys geht, wo er halt definitiv niemanden kennt oder vielleicht so einen kennt oder so. Und dann nicht nach einer halben Stunde awkward in der Ecke stehen und an einer Apfelschorle nippen, wieder nach Hause fährt, sondern irgendwie 3-4 Stunden eine super Zeit hat und Leute kennenlernt und so weiter. Ich bin echt, also ich muss ihn nochmal interviewen, wie er das angeht, weil ich finde es echt total krass. Und eigentlich möchte ich so eine abgespaltene Persönlichkeit, so wie die Bühnenpersönlichkeit, die ich schon auch irgendwie anknipsen kann. Ich möchte so eine Alena Schröder verkauft Alena Schröder Persönlichkeit irgendwie kreieren, entwickeln und dann lernen, wie ich mich und meine Sachen pitche. Und zwar am Anfang, wenn noch nicht alles in Sack und Tüten ist, sondern mit dieser totalen Überzeugung erzählen, was ich vorhabe, so dass hinterher alle sagen, weißt du, so wie bei unserem Ex-Chef, der konnte das auch so gut. Andreas Lebert, der konnte auch immer so wahnsinnig überzeugend so Sachen pitchen. Und genau so möchte ich das auch machen.
Ehrlich gesagt freut es mich total, dass du ja offenbar sagst, dass ich das, also du bist ja nicht dabei, wenn ich Sachen wirklich pitchen muss, aber dass, wenn ich dir dann davon erzähle, was ich vorhabe, dass du die Euphorie dann mitkriegst und dass es sich irgendwie auch überträgt. Und das freut mich sehr, weil ich das tatsächlich auch, also ich merke dann auch manchmal so ein bisschen, wie die Leute mich so liebevoll, aber auch ein bisschen amüsiert angucken, weil ich wirklich, ich gerate wirklich in so Begeisterungszustände.
Ja, aber das ist ja total super. Also, weil man ist ja dann total mit dabei und man lässt sich ja dann auch viel leichter überzeugen, wenn der, der es vorträgt, überzeugt ist.
Ich habe halt wirklich eine große Freude an an Konzepten und Ideen, die noch nicht umgesetzt werden müssen, sondern die nur herbeigeredet werden müssen. Und das war, glaube ich, bei unserem ehemaligen Chef Andreas Lebert, als wir mit ihm zusammengearbeitet haben, auch so. Und das Tolle als Chef ist ja auch, dass du das, dass du dich da reinquatschen kannst und dann sagen kannst, so, und diese Idee, Till, damit gehst du jetzt ins Kulturressort und dann findest du jemanden, die das umsetzt und dann möchte ich das nächste Woche mir angucken. Aber wenn du selber so eine Idee hast, dann kannst du ja nur aufstehen und sagen, so, und jetzt gehe ich nach Hause und jetzt suche ich in mir selbst den Ort, von dem aus ich das nächste Woche umsetzen kann. Mhm. Und bei mir ist es dann immer so, also am Wochenende war auch auf dem Geburtstag eine Freundin von mir, die in Lübeck lebt und von der ich mir ausdrücklich gewünscht hatte, dass sie mir aus Lübeck eine Bruchtüte von Niederegger mitbringt. Also so eine Papiertüte mit 500 Gramm Marzipanausschuss aus der Marzipanfabrik.
So super, ey. Ich habe sie gesehen.
Ja, und diese Tüte ist wirklich auch sehr, die ist sehr schwer und es ist dann aber auch erstaunlich, also ich habe dann meinem Vater zum Beispiel da sind halt 500 Gramm drin und meinem Vater habe ich ein 125 Gramm Rumtraube Marzipanbrot geschenkt und im Zug habe ich die Matcha-Aprikose-Marzipan-Herzen, die offenbar sich nie durchgesetzt haben, gegessen. Und diese Tüte ist am Anfang wahnsinnig schwer und man denkt, das ist der Wahnsinn und man kann so richtig miterleben, wie sie halt immer leichter wird und genauso ist es bei mir mit der Euphorietüte aber auch. Also die ist am Anfang echt ganz schön schwer und man denkt echt so, wow. Und dann merke ich aber, es ist für mich jedes Mal wieder ein Thema, die wird dann schon auch von Kapitel zu Kapitel wird diese Tüte deutlich leerer und irgendwann muss dann tatsächlich der Text. Und das ist für mich in der Mitte, wo du jetzt gerade bist, dann echt immer eigentlich mit das Schwierigste, weil ich merke so, okay, diese Anfangseuphorietüte ist leer, aber der Text erzeugt noch nicht genug Euphorie. Die Marzipanfabrik des Textes läuft noch nicht von alleine. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und da falle ich manchmal echt in so ein Loch, dass ich dann anfange, mich ganz unsicher zu hinterfragen und zu denken, oh Gott, ist das alles das Richtige? Was mache ich hier eigentlich? Wie soll es weitergehen?
Ja, ich finde den Mittelteil halt so lang. Also, ich finde ihn anstrengend, weil er halt so lang ist und weil man noch so viel unterbringen muss und so, aber okay. Ach naja, ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Ich habe das Gefühl, ich bin ganz gut auf der Spur. Das wird schon irgendwie werden. Gibt's denn irgendeinen Aspekt am Schriftsteller sein, wo du früher unsicher warst und jetzt gar nicht mehr unsicher bist?
Puh.
Hast du irgendeine Unsicherheit abgestreift?
Ja, also ich habe bei den ersten 1, 2, 3 Büchern, da rechne ich jetzt aber auch sozusagen das Sachbuch, was ich als erstes geschrieben habe, mit rein und dann dieses erste Buch, was so ein Kolumnenbuch war, was aber dann ein Roman geworden ist und dann der erste Krimi, den ich geschrieben habe. Und da habe ich mich jedes Mal wirklich gefragt, ob ich das überhaupt, also ich war wirklich buchstäblich unsicher und zwar bis im Grunde genommen in die letzten 20%, 10% des Manuskripts war ich mir wirklich bis zum Schluss unsicher, ob ich das irgendwie fertig kriege auf irgendeine Art, die wo ich das Gefühl habe, das ist alles sinnvoll und schön und ohne die Energie zu verlieren. Und ich war auch bis zum Schluss unsicher, ob ich nicht irgendwann mir das angucke und denke, oh mein Gott, was habe ich getan? Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist nicht mehr so. Also ich weiß jetzt, erstens, ich kriege das alles fertig und ich weiß auch, ich kriege es so fertig, dass ich es dann auch gut finde. Und das ist eine riesen Erleichterung. Aber die Unsicherheit, wow, ich habe es fertig gekriegen. Ich weiß nicht genau, wie man das Wort kriegen dekliniert, konjugiert meine ich. Ich habe es fertig gekrochen, sagt meine Frau manchmal.
Gekrockt,
ja. Das habe ich geschenken gekrochen. Jedenfalls habe ich das, ich habe es fertig gekriegt, aber ich weiß jetzt gar nicht genau, sofort kommt dann immer noch die Unsicherheit, was werden jetzt die anderen dazu sagen, selbst wenn ich es okay finde oder gut sogar oder sehr gut. Selbst dann, das ist interessant. Ob wie gut ich selber es finde, hat nichts damit zu tun, dass ich nicht trotzdem jedes Mal denke, es kann aber genauso gut sein, dass die anderen sagen, was sollte Scheiße. Das jetzt?
Ja. Naja, aber vielleicht, also wie gesagt, es gibt ja auch Leute, die einfach überhaupt nicht unsicher sind, was ihre eigenen Sachen betrifft. Und das ist meistens nicht gerechtfertigt, diese mangelnde Unsicherheit.
Ja, es ist tatsächlich so, wenn ich irgendwas lese, und denke, oh mein Gott, das ist wirklich, das ist richtig daneben gegangen. Oder beziehungsweise, wenn ich denke, es ist einfach wirklich gar nicht mein Geschmack. Es funktioniert alles, es ist alles an seinem Platz. Die Paneele sind super verschraubt, alles ist bestens, aber es gefällt mir einfach nicht. Und ich ein bisschen was über die Personen erfahre, die das gemacht haben oder so. Also sei es, dass ich irgendwie auf Wikipedia nachlese oder dass ich mir ein Video angucke oder vielleicht kenne ich die Leute. Es ist schon so, dass es oft Leute sind, die wirklich, wo ich weiß, die sind gar nicht von Unsicherheit irgendwie geplagt gewesen. Ja.
Ja.
Die haben sich entweder über alle Hinweise hinwegsetzen können oder sie haben einfach keine Hinweise bekommen, weil es auch so läuft und weil es eben auch Leute teilweise gut finden, was sie machen. Oder sehr viele.
Ja. Es gibt einen Aspekt, wo ich überhaupt nicht mehr unsicher bin und wo ich mich manchmal frage, ob es vielleicht gut wäre, wenigstens noch so ein Mühe an Lampenfieber zu behalten. Ich habe das Gefühl, ich bin gut vor Publikum, also dass ich kann das gut so auf der Bühne und ich bin überhaupt nicht mehr aufgeregt vor Lesungen und Veranstaltungen.
Es geht mir auch so. Ist es dir schon mal um die Ohren geflogen in jüngerer Zeit? Also, dass man dann plötzlich auf der Bühne sitzt und denkt, okay, alles klar. Ganz so gut läuft es vielleicht doch nicht. Das Neue ist dann für mich, dass ich dann denke, na gut, dann läuft es halt jetzt gerade mal nicht so gut. Was soll's? Ist dann halt auch so.
Ja, klar. Ich hatte natürlich auch schon irgendwie Lesungen, die jetzt nicht so doll waren. Ich hatte einmal eine Lesung irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern, wo ich auch dachte, okay, wow, die finden es richtig scheiße. Ich krieg die überhaupt gar nicht irgendwie. Kein Gag zündet, irgendwie keine rührende Stelle rührt hier irgendwen, sondern das war irgendwie ein voller Saal und die waren einfach so, die waren mucksmäuschenstill und die waren so total, da kam überhaupt nichts, ja. Und dann hinterher haben die sich aber alle brav ein Buch signieren lassen und haben gesagt, es war ein ganz toller Abend, vielen Dank. Also ich glaube, das war dann eher was, so ein Vibe, mit dem ich nicht gut arbeiten konnte, weil der mich verunsichert hat, weil ich dachte, oh Gott, die hassen mich, die finden es richtig schlimm, was ich hier mache. Aber ich glaube, das war einfach eher so ein nordostdeutsch-mecklenburgisches Gemüt, das mir da so geballt entgegenschlug und wie gesagt, überhaupt nicht feindselig, gar nicht, aber halt so, also nicht sehr offensichtlich von irgendwas angefasst, sondern alles offensichtlich sehr innerlich. So. Und
ja, das du fremdelst ja oft so ein bisschen in Norddeutschland.
Ja, hier und da. Genau, das hat mich verunsichert, aber ansonsten, nö, außer dass halt irgendwie super wenig Leute da sind, aber das verunsichert mich auch nicht, weil dann denke ich, ja gut, sind halt wenig Leute da. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass es was mit mir zu tun hat. Es tut mir dann immer ein bisschen leid für die Veranstalter, weil ich weiß, dass die sich irgendwie da deswegen grämen, also sei es wegen Geld, was ich sehr gut verstehen kann, sei es, weil sie denken, es wäre für mich irgendwie doof, was total unnötig ist, weil ich kriege ja immer das gleiche Geld und ich habe nicht das Gefühl, dass es meine Schuld ist, wenn zu irgendeiner Lesung nur 6 Leute kommen.
Ja.
Weil einen Tag später habe ich eine Lesung, da kommen dann halt 200. Also man weiß es halt immer nicht. Das verunsichert mich nicht mehr so.
Verunsichert dich Kritik, inhaltliche Kritik? Also jetzt, ja, doch, vor allem während des während des Schreibprozesses, also wenn du es zum Beispiel von der Lektorin, wenn du es abgegeben hast oder so, verunsichert dich das?
Nee, weil die erwarte ich ja. Also beziehungsweise auf die brauche ich ja auch. Also es würde mich eher verunsichern, wenn da so gar nichts käme, dann hätte ich das Gefühl, sie haben es nicht richtig gelesen oder so. Nee, ich finde also so professionelle Kritik von den Leuten, die professionell damit zu tun haben und deren Job das ja auch ist, dafür zu sorgen, dass das Buch besser wird und so gut wie möglich. Damit kann ich ganz gut umgehen. Klar, ein bisschen verunsichert mich das schon. Also ich bin jetzt auch nicht komplett frei von. Aber nicht so, dass es mich irgendwie in eine richtige Krise stürzt.
Und kannst du dich auch über Kritik hinwegsetzen, über inhaltliche Kritik, also aus dem Lektorat? Weil es ist ja durchaus auch, also manchmal schreibt dann halt zum Beispiel auch die Verlagslektorin, dass sie sich nochmal Sachen angeguckt hat. Und schreibt sie auch, das sind ja auch nur Vorschläge. Also weil es eben nicht darum geht, dass ich Karussell falsch geschrieben habe, sondern dass es dann eher so kommt, ich finde ja eigentlich nicht, dass diese Szene hier dahin gehört oder ich finde eigentlich, dass diese Szene, wenn ich es mir jetzt nochmal angucke, dass die zu lang ist oder so. Und dann sind es aber Vorschläge und dann ist ja die Verantwortung bei einem selbst und eigentlich ist das ja klassischerweise vor 10 Jahren war das für mich sehr verunsichernde Situation. Wie ist das heute bei dir?
Nö, weil also ganz oft sind es gute Vorschläge und dann würde ich sagen, wenn ich von 10 Vorschlägen 8 sehr gerne und mit Begeisterung umsetze und bei 2 sagen, nö, sehe ich anders, dann finde ich, ist das irgendwie eine gute Quote und dann verunsichert mich das auch nicht. Also es ist dann ist es meistens eher, kannst du das hier nochmal ausführlicher machen und dann sage ich ganz oft, nein, ich finde das reicht oder es gefällt mir eigentlich, dass es so knapp ist. Okay. Das sind am ehesten die Punkte, wo wir dann, glaube ich, unterschiedlicher Meinung sind, aber das finde ich auch voll okay und ich habe auch das Gefühl, dass sie es auch total okay findet.
Schön, Alena. Freut mich. Herrlich.
Weißt du was, richtig schöne Klammer drum zu machen. Ich habe, als ich mir überlegt habe, ich schreibe dir einen Geburtstag-Limerick, habe ich einmal kurz, dachte ich so, jetzt will ich doch mal wissen, ob ChatGPT das kann. Weil mich natürlich diese ganzen KI-Sachen auch grundsätzlich immer ein bisschen verunsichern, was sie jetzt alles können oder und so. Aber Limericks schreiben kann die KI definitiv nicht. Also ein Limerick über dich als Bäcker-Großmeister in der Keksfabrik, da hat ChatGPT richtig, richtig abgelost, kann ich dir sagen.
Heißt es, da hat gesagt, sorry, kann ich nicht, oder es kam irgendwas, was aber dann nicht ins Reimschema gepasst hat, oder es war einfach komplett unbrauchbar oder auf welcher Tiefe war das Versagen angesiedelt?
Auf allen Tiefen. Also der sozusagen, das Reimschema war schon getroffen, aber zum Beispiel der Rhythmus überhaupt nicht. Und es hat sich, alles hat sich gedoppelt und gedreifacht und es war einfach wirklich, es war richtiger Schrott. Also ich habe die Maschine geschlagen, einmal mehr. Und das soll mir erstmal einer nachmachen. Nein, Quatsch.
Absolut. Völlig richtig, ja.
Ja, ne, doch. Nee, also es gibt noch Bereiche, wo die KI einfach bezwingbar ist und Limericks gehören dazu.
Du brauchst einfach das Profi-Abo für $200 im Monat. Ich glaube, dann kriegst du auch Limericks.
Nein. Nein, 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 nein. Ich will auch die Maschine gar nicht weiter füttern. Ich habe jetzt einen Versuch gestartet und ich weiß auch nicht, ob so viele Limericks eingespeist werden in die KI, mit denen sie trainieren könnte. Deswegen möchte ich da auch nicht weiter zu beitragen.
Sehr gut. Also das muss ich echt sagen, meine KI-Verunsicherung ist komplett. Also dafür spüre ich null Unsicherheit. Also ich war jetzt echt wahnsinnig enttäuscht, dass der Guardian, der wirklich so mit einer der letzten Nachrichtenquellen ist, die ich noch genutzt habe, jetzt eine sehr, sehr große Kooperation mit OpenAI eingeht.
Oh no.
Mich verunsichert, ich finde es eher verunsichernd, wie diese Maschine weiterhin am Laufen gehalten wird und einfach Ressourcen, Geld verbrennt und letztendlich auch Zeit, in der man über andere Sachen diskutieren könnte und so weiter.
Total.
Aber ja. Solange keine Limericks aus der KI kommen, muss ich auch einfach sagen, damit ist das Thema für mich erledigt. So, dammt nochmal, ey.
Siehst du, mit Lyrik die Welt gerettet. Herrlich.
Schön. Alles Gute, mein Lieber. Bis nächste Woche.
Ich wünsche dir auch alles Gute. Bis ganz bald.
Tschüss.
Tschüss.